Allmählich zerbrechen Lung bei Radio Blau.
You are in gradual crumbling in Radio Blue.
Ja, diese scheiß Vögel zwitschern wieder mal so laut hier. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Ich befinde mich also wirklich an einem sehr idyllischen Ort hier, nämlich in einem Garten, wie ihr hoffentlich hört. Hier habe ich meine Ruhe, schneide ab und zu an einem Brombeergesträuch rum und kann in aller Ruhe nachdenken und an meiner Tasse Weißwein nippen. Die Ruhe wird ab und zu von einem vorbeifahrenden Güterzug unterbrochen, ist aber noch still genug, um in meinem Buch zu lesen. Beinahe wäre ich geneigt zu sagen, Gärten sind die besseren Bibliotheken. Aber ich bin ja Bibliothekar, deswegen sage ich das lieber nicht. Ich komme jedenfalls meistens zum Bücherlesen hierher in diesen Garten. Das Verschneiden des Gesträuchs und gelegentliche Rasenmähen ist nur ein Alibi. Ein guter Ort zum Nachdenken ist auch der Ort, an dem sich der Ich-Erzähler des Buches befindet, das ich gerade lese. Er sitzt nämlich 400 Seiten lang in einem Ladengeschäft rum, das zu einer Haushaltswaren-Großhandlung gehört, circa im Jahre 1917. Tja, das klingt erstmal ungefähr so interessant wie der Anno-Teppichladen, in dem sich ein Teil der Handlung des Romans geht in Ordnung sowieso genau von Eckhart Henscheid abspielt. Aber nein, es ist natürlich erstmal dadurch interessant, dass es in Leipzig angesiedelt ist, genau gesagt im ja auch immer noch existierenden Böttcher-Gässchen, da wo heute das Stadtgeschichtliche Museum sich befindet, in der nordwestlichen Innenstadt Leipzigs. Es handelt sich um den Roman Herr Luplins Laden von dem israelischen Schriftsteller Samuel Josef Agnon. Und in den 400 Seiten der Romanhandlung verlässt der Ich-Erzähler den Laden nur in Gedanken, während er für den Eigentümer des Haushaltswarenladens den Laden hütet. Denn der Eigentümer, eben Herr Aharon Luplin, muss eben schnell was auf dem Rathaus erledigen und hat dazu den Laden der Obhut unseres möglicherweise dem historischen Samuel Agnon, also dem Autor ähnelnden Ich-Erzähler, überlassen. Geschrieben hat Agnon den Roman in der Zeit von 1963 bis 1966. Veröffentlicht wurde er aber erst aus dem Nachlass des 1970 gestorbenen Autors im Jahre 1975 in der hebräischen Sprache in Israel. Übersetzt ins Deutsche erschien der Roman dann erstmals 1993, also erst sehr viel später. 1966 hatte Samuel Agnon noch gemeinsam mit Nelly Sachs den Literaturnobelpreis bekommen für sein Lebenswerk und unmittelbar auch für seinen Roman Wie ein Gast zur Nacht, der im galizischen Butschatsch in der heutigen Ukraine angesiedelt ist, wo Agnon auch geboren wurde. Der wurde da nämlich geboren im Jahre 1888, also war so in der Zeit um 1910, 1908 rum dann volljährig und begann dann auch zu studieren. Samuel Agnon ist nämlich dann schon 1907 aus Galizien nach Palästina übergesiedelt und dann zu Studienzwecken um 1912 rum nach Deutschland gekommen. Zunächst nach Berlin, aber immer wieder war er auch in Leipzig zu Besuch, wenn auch nicht dauerhaft. Etwas länger hielt er sich erst im Jahre 1917 in Leipzig auf. Genau dort scheint Herr Luplins Laden angesiedelt zu sein, nämlich in den alten jüdischen Vierteln der Stadt Leipzig, die heute nur noch in der Erinnerung existieren. Während jeden Vorabend des Schabbat geht unsere Romanfigur auf den Markt, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Und danach möchte sie ins Badehaus, geht aber schnell noch bei seinem guten Bekannten, eben jenem Herr Lublin, vorbei. Der aber muss dringende Geschäfte erledigen und überlässt den Laden der Aufsicht des zufälligen Besuchers. Der Roman spiegelt die vielfältige jüdische Gemeinschaft des Leipzigs der Zeit um den Ersten Weltkrieg wider, in der viele tausende galizische Juden sich in erster, zweiter und dritter Generation in Leipzig angesiedelt hatten. Zu Beginn des Romans berichtet Agnon von einem Schüler der Tora, also der hebräischen Bibel, der 1000 Nächte wach bleibt, um die Tora zu studieren und dem ein Geist erscheint, der ihn damit belohnt, dass er sämtliche Auslegungen der Tora von Anbeginn der Zeitgeschichte kennen und verstehen lernt. Der Ich-Erzähler behauptet, dass die Stunden in Herrn Lublins Laden auch ihn dazu befähigt haben, alle Geheimnisse der Tragödie von Juden und Nichtjuden in der modernen Welt zu begreifen. Was gefällt mir so an diesem Roman? Da muss ich sagen, erstmal sein Humor auf jeden Fall, seine beständig abschweifende Handlung, die ungefähr so verzweigt ist wie sämtliche denkbaren Auslegungen der Tora. Und der Humor auf jeden Fall, der darin liegt, dass wir der Handlung im Kopf der erzählenden Figur folgen dürfen, aber die Romanfigur selber dabei währenddessen völlig statisch in einem Sessel in diesem Haushaltswarenladen sitzt. Der Erzähler ist ein Mensch, der sich mit ganzem Einsatz seinen Studien widmet, der aber auch immer wieder von seinen Studien abgehalten wird, was aber seiner Freude an philosophischen Alltagserörterungen keinen Abbruch tut. Wer könnte sich nicht damit identifizieren? Jeder, der schon mal studiert hat, vermutlich, könnte sich damit identifizieren. Nach Leipzig war der Ich-Erzähler gekommen, weil die Atmosphäre in Berlin des Ersten Weltkriegs gegenüber Ausländern immer feindseliger wurde. In Berlin hatte er eine Forschungsarbeit über die Bekleidungsgeschichte der Menschheit geschrieben, die ihn verständlicherweise recht lange beansprucht hat. Ich lese mal kurz aus dem Roman vor. Jeden Tag hatte ich von 9 Uhr früh, wenn die Bibliothek öffnete, bis 9 Uhr abends, wenn sie wieder geschlossen wurde, zwischen zwei Bücherstapeln gesessen und mich in die Vielfalt der Gewänder und Kleider vergangener Zeiten und der verschiedensten Länder vertieft. Angefangen von dem Tage, da sich Adam und Chava mit Hilfe eines Feigenblattes Schurze fertigten, um ihre Blöße zu bedecken, und weil sich zu den verschiedensten Zeiten die Art zu kleiden in den verschiedensten Ländern und unter den vielen Völkern sehr oft gewandelt hat, war es eine umfangreiche, sich über einen langen Zeitraum hinziehende Arbeit gewesen. Ich hatte schon Befürchtungen, aus dieser Welt scheiden zu müssen, ohne mein Werk vollendet zu haben. Ich tat alles in meinen Kräften Stehende, um Zeit zu gewinnen, insbesondere beim Mittagsmahl. Nicht nur, dass es nicht wert ist, mehr Zeit darauf zu verschwenden als auf die übrigen Mahlzeiten, es macht zudem noch schläfrig. Erwacht man dann, verlangt es einen nach einer Tasse Kaffee. In ein Café zu gehen ist nicht gut, denn man trifft dort Gleichgesinnte, mit denen man über ein gutes Gespräch ganz und gar die Zeit vergisst. Den Kaffee zu Hause zuzubereiten ist jedoch auch nicht besser, denn entweder ist die Tasse verschwunden oder der Zucker ist ausgegangen. Sind Tasse und Zucker vorhanden, lässt sich mit Sicherheit kein Körnchen Kaffee finden. Und hat sich dies alles dann doch angefunden, fehlt der Spiritus, um heißes Wasser zubereiten zu können. So hatte ich mich entschieden, das Joch der Zubereitung des Mittagsmahls abzuschütteln und stattdessen die eingesparte Zeit für meine Arbeit über die Bekleidung der Menschen zu nutzen. Und auf welche Weise? Wenn die Zeit des Mittagsmahles heran war, begnügte ich mich anstelle einer richtigen Mahlzeit mit Schokolade. Und um das Übermaß an Süße, hervorgerufen durch das Essen großer Mengen Schokolade, zu neutralisieren, rauchte ich noch 2 oder 3 Zigaretten, um nun wiederum das Rauchen etwas einzuschränken. Denn nach einer ersten Zigarette ist das Verlangen sehr groß, sich immer noch eine weitere anzustecken. Ging ich dazu über, nur noch jene lächerlich kleinen Päckchen zu kaufen, die sich wachsender Beliebtheit im Lande erfreuten und in der Jackentasche praktisch keinen Platz wegnahmen. Da ein solches Päckchen nur 5 Zigaretten enthielt, ging ich mehrmals am Tag beim Tabakwarenhändler vorbei, denn gleich 3 oder 4 Päckchen auf einmal zu kaufen, war auch nicht angeraten, wegen der damit verbundenen Versuchung, immer noch eine und noch eine Zigarette zu rauchen. Aus diesem Grunde wurde ich mit dem Tabakwarenhändler recht gut bekannt. Damals herrschte noch Frieden in der Welt und die Menschen waren einander noch freundlich gesinnt. Hatten sich zwei Menschen 3-4 Mal getroffen, so betrachteten sie sich bereits selbst als alte Freunde. Und wenn sich die Leute unterhielten, dann waren es freundschaftliche Gespräche, die sie führten. Dort im Tabakwarengeschäft in Berlin lernt er Herrn Lublin kennen, der ihn dann nach Leipzig einlädt. In Berlin ist das Misstrauen gegenüber Ausländern wegen des Krieges im Jahre 1916 oder 17 inzwischen schlimmer geworden und der Erzähler fühlt sich fehl am Platze. Den Ausschlag für den Umzug gibt aber die Bekanntschaft mit Rabbi Jonathan aus Leipzig, der sich ebenfalls für den Talmud, also das Sammelwerk der mündlichen jüdischen Lehre, interessiert. Er zieht also nach Leipzig. Als er nun im Laden Herr Lublins sitzt, ist er schon seit etwa 4 Monaten in der Stadt und fühlt sich dort ganz wohl. Er arbeitet ein paar Stunden pro Woche in einem Buchhändlerhaus als Bibliograf antiquarischer hebräischer Bücher. Geht mitunter in das jüdische Café Salzmann in der Innenstadt und widmet sich seinen Studien des Leipziger Alltags und der Bücher natürlich. Die erinnerte Handlung ist irgendwie elliptisch angelegt, das heißt irgendwie kreisförmig, kehrt sie immer wieder zum Anfang zurück, was mich zu der Zeit, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe in meinem Garten, irgendwie an ein weiteres Buch eines aus den Gegenden östlich von Lemberg in Galizien stammenden Autors erinnert hat, nämlich an die Abenteuer in der Sierra Morena des legendären polnischen Schriftstellers und Aufklärers Jan Potocki. Das wurde schon zwischen 1805 und 1813 veröffentlicht in einem polnischen Verlag. Das verfügt über eine sehr viel weiter ausgreifende Handlung, die aber auch so etwas Kreisförmiges an sich hat. Ob Samuel Agnon Jan Potocki kannte, konnte ich nicht rausfinden, aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht, da die Potocki jedoch ein etwas größeres Adelsgeschlecht waren, denen auch diese Gegend um Buchacz, wo Samuel Agnon herkommt, eigentlich gehört hat. Und Jan Potocki war doch ein recht wichtiger polnischer Aufklärer und auch Wissenschaftler und Reisender. Ebenfalls wirklich eine sehr, sehr interessante Biografie hatte der. Wie gesagt, ich konnte das nicht rausfinden, aber vielleicht könnt ihr es nochmal nachlesen oder recherchieren. In Herrn Lublins Laden erzählt Agnon aber nicht nur die Geschichte des besagten Haushaltswarenimperiums, sondern auch der mehr oder weniger im Niedergang befindlichen kleinen nicht-jüdischen Handwerkerläden auf der Rückseite des Geschäfts. Dabei handelt es sich um die Läden von kleinen deutschen Handwerkern, die Namen tragen wie Götz Weigel, der bearbeitet Messer und Scheren, also Messer- und Scherenschleifer, oder Joachim Hermann Witzelrode, der einen Trödelladen oder ein Antiquitätengeschäft, wie man heute sagen würde, da besitzt auf diesem Hinterhof. Dann gibt's da noch den Sattlermeister Jakob Weinwurzel, der alle möglichen Leder, Gürtel und so weiter bearbeitet und auch für den Ich-Erzähler dann übrigens einen Gürtel anfertigt. Und den Spielzeugmacher Adam Isbar gibt es natürlich noch, die alle dann nach und nach ihre Geschichte und ihre Biografie dem Erzähler preisgeben. Der Krieg hat jedoch die Geschäfte dieser kleinen Handwerker völlig zum Erliegen gebracht im Jahre 1917. Mit dem Nationalismus, der die jüngere Generation erfasst zu haben scheint, können die doch etwas sehr verschrobenen alten Ladenbesitzer und Handwerker nicht viel anfangen, was sie eigentlich sehr sympathisch erscheinen lässt. Der Laden von Herr Lublin wirkt wirklich sehr surreal, aber die Läden der alten Handwerker scheinen eigentlich noch mehr aus der Zeit gefallen zu sein, was gewiss auch an der gespenstischen Atmosphäre des Ersten Weltkrieges in der Stadt Leipzig liegen mag. Selbst im Krieg bleibt die Leipziger Kaffeehauskultur allerdings erhalten, wenn auch mit weniger zahlenden Gästen und doch eher mangelhaften Zutaten und Ersatzstoffen. Im Buch befinden sich Beschreibungen eines blinden Patriotismus, der gerade die jüngere Generation der Deutschen erfasst hat, aber die Zerstörungen und persönlichen Verluste des Krieges auch unter der jüdischen Bevölkerung oder der assimilierten Bevölkerung haben schon zu einer allgemeinen Kriegsmüdigkeit geführt. Die jüdische Gemeinschaft Leipzig ist recht gespalten zwischen Anpassung an ihre deutsche Umgebung und einem Festhalten an Traditionen, die in der industriellen Moderne ebenso aus der Zeit gefallen sind wie die Handwerker in ihren leerstehenden Läden. Ja, die Handwerker haben keinen Nachschub mehr und ihre Läden stehen völlig leer. Es gibt auch keine Käufer mehr. Für die Tradition der jüdischen Überlieferung steht der Rabbi Jonathan, der jüdischen Gemeinde der Gottesfürchtigen, wegen dem der Erzähler eigentlich aus Berlin nach Leipzig gekommen war und mit ihm gemeinsam die überlieferten mystischen Texte zu studieren. Mit den orthodoxen Auslegungen des Rabbiners kann er jedoch nichts anfangen, der Erzähler, der namenlose Erzähler. Die Liebe zu den Büchern und die Verzweiflung an der Wirklichkeit, die mit recht lakonischem Humor hingenommen wird, ist etwas, was sich durch die Romane Samuel Josef Agnons hindurchzieht. Wir folgen also dem Erzähler dabei, wie er sich langsam in Leipzig einlebt und immer mehr Bekanntschaften schließt mit sowohl Deutschen als auch mit Juden und mit galizischen Juden insbesondere. Und vor allem lernen wir die persönliche Geschichte aller Menschen in diesem doch recht kleinen und überschaubaren jüdisch-deutschen Mikrokosmos kennen, der ich Erzähler wie ein Schwamm in sich aufsaugt. Agnon sieht das Scheitern der deutsch-jüdischen Gemeinschaft, schildert verschiedene Formen der Integration und Assimilation, neben dem Beharren auf der eigenen jüdischen Identität und der Schwierigkeit, sie unter den Bedingungen der Moderne am Leben zu erhalten. Aber ein Blick in seine anderen Romane, etwa Shira oder Gestern, Vorgestern, zeigt, dass den ganzen Büchern Agnons die gewisse melancholische Atmosphäre des Scheiterns innewohnt. Gleichzeitig aber begegnet einem aber auch immer wieder dieser selbe lakonische Humor, der die jüdische Tradition doch auch liebt und ihr irgendwie aus einer Liebe zu den Texten und heraus auch anhängt, aber der gleichzeitig auch die Autoritäten, die diese Tradition vertreten, doch sehr stark auch anzweifelt. Also in dem Autor wohnt auch ein kleiner provinzieller Anarchist vielleicht, wenn man diese Herkunft aus der galizischen Provinz da als Maßstab nehmen mag. Diese Kritik am Autoritätsglauben sieht man auch in seinem Blick auf die deutsche Gesellschaft der Kriegszeit. Neben den Handwerkern auf dem Hof des Ladens von Herr Lublin sind da noch die Gehilfen Herr Lublins, die im Roman auftauchen. Unter anderem wäre da der Gehilfe im Laden, nämlich Lemke. Das ist ein gescheiterter Schauspieler, der einem Theaterdirektor seiner eigenen Schauspielkompanie die Frau weggenommen hat und jetzt von dem dann auf die Straße geworfen wurde und da jetzt völlig mittellos auf der Straße sitzt und sehr dankbar ist, dass er nun diesen sicheren Arbeitsplatz bei Herrn Lublin bekommen hat. Denn die Zeiten im Ersten Weltkrieg waren ja auch nicht so einfach. Dann ist da noch Schwenke, ein eher altmodischer, autoritätsgläubiger Lagerverwalter, der regelmäßig mit den Handwerkern auf dem Hof aneinander gerät über die Ordnung und Sicherheit. Die Lebensgeschichte all dieser Menschen wird uns also erzählt während der langen Stunden, die der Erzähler auf die Wiederkehr Herr Lublins wartet. Das ist ganz wunderbar zu lesen, auch weil der Erzähler von den menschlichen Schicksalen immer wieder auf die ganz banalen Nöte der Langeweile am Arbeitsplatz zum Beispiel zurückkommt, die vielleicht jeder nachvollziehen kann, der schon mal in seinem Büro oder in seinem Laden gesessen hat, in dem keine Kundschaft kommt. Nach und nach liest er sich da in diesem Laden dann den Katalog der Haushaltswaren durch, dann greift er zum Telefonbuch Leipzigs, das damals wahrscheinlich noch nicht so umfangreich gewesen ist wie heute, obwohl es heute auch schon wieder abnimmt vermutlich. Also die Adressbücher und Telefonbücher in den Kriegsjahren waren auf jeden Fall keineswegs so dick wie in den 90er Jahren. Und alles andere, was da eben so rumliegt in diesem Büro, liest er sich durch, um zu guter Letzt dann einzuschlafen und in noch surrealere Traumgefilde abzutauchen. Da taucht er dann ein ins finstere Mittelalter, in dem er im Auftrage Kaiser Karls des Großen einen Brief in hebräischer Sprache verfassen soll, in dem er die bevorzugten Ernährungsgewohnheiten eines Elefanten erfragen soll, zum Beispiel, der dem Kaiser von irgendwelchen Ismaeliten geschenkt worden war. Und schließlich auch noch taucht er in den Träumen in seiner Heimatstadt Butschatsch ab. Zumindest denkt man, dass es ein Traum ist, denn ganz plötzlich findet er sich in einer ganz anderen Umgebung wieder, wo er dann dem Herrn Jakob Stern begegnet, der aber offensichtlich schon gestorben ist. Jedenfalls macht er keinen sehr lebendigen Eindruck und sich somit gar nicht wirklich in diesem Traum befinden kann. Aber wir machen jetzt auch erstmal eine kurze Pause, denn wir befinden uns auch nicht in einem Traum und hören erstmal noch ein Lied, ein bisschen Musik, nämlich von der Band Godspeed You Black Emperor. Die ist auf dem kanadischen Label Constellation Records erschienen. Ein Moment. Ja, das knistert noch ein bisschen. Diese Platten gehen immer recht langsam los. Das ist übrigens ein Label, auch auf dem auch einige ganz interessante Platten erschienen sind. Zum Beispiel von dem Black Ox Orchester, die sich mit traditionellen jüdischen Klängen mit doch eher modernen Klängen vermischen. Ja, jetzt setzt langsam die Musik ein. Ganz langsam. Das ist eine Platte, wo die Musik sehr langsam losgeht. Ich kann vielleicht noch ein Stück aus dem Herrn Luplins Laden vorlesen. Nämlich den Anfang. Wie an jedem Vorabend des Schabbat ging ich auch diesmal auf den Markt, um die Einkäufe für den Schabbat zu erledigen und danach ins Badehaus zu gehen. Auf meinem Weg dorthin traf ich in den Laden von Herrn Luplin ein. Zufällig musste dieser seinen Laden verlassen, um eine geschäftliche Angelegenheit zu klären. Doch es war niemand da, dem er die Aufsicht über seinen Laden hätte anvertrauen können. Und das Geschäft mitten am Tage zu schließen, war undenkbar. Also sagte ich zu Herrn Luplin, dass ich bis zu seiner Rückkehr im Laden bleiben würde. Daraufhin verließ er mich, um seinen Geschäften nachzugehen. Nachdem Herr Luplin gegangen war, kehrte er noch einmal zurück, nahm die Zeitungen und unterbrach die Telefonleitung. Damit ich nicht von Leuten belästigt würde, denen ich ohnehin keine Auskunft hätte geben können. Und beim Hinausgehen meinte er, ich bin bald zurück, ich werde mich nicht lange aufhalten. Und sollte es doch länger dauern, dann nehmen Sie den Stock dort und gehen auf den Hof. Klopfen Sie an Lemkes Fenster und sagen Sie ihm, er möchte sich an Ihrer Stelle in das Geschäft setzen. Thank you. Ja, kurze Pause. Wir befinden uns immer noch in Herrn Lublins Laden, dem Roman von Samuel Joseph Agnon aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Genau gesagt hat er ihn zwischen 1963 und 66 in Israel geschrieben. Und wie gesagt, er wurde erst sehr viel später aus dem Nachlass dann veröffentlicht. Mich verfolgt irgendwie seit einer Weile, eigentlich genau gesagt seit der Buchmesse, das literarische Motiv der Abwesenheit. Und tatsächlich kann man hier in Herr Lublins Laden gleich mehrere Abwesenheiten drin erkennen. Erstmal ist da natürlich die offenkundige Abwesenheit des Herrn Lublin, der eben in seinen Geschäften unterwegs ist in Leipzig. Aber auch der Ich-Erzähler ist ja sozusagen vom erzählten Gegenstand, nämlich eben der Stadt und ihren Menschen, abgesondert in seinem Haushaltswarenladen. Wobei man wohl sagen muss, dass das ja eigentlich grundsätzlich in Erzählungen so ist, dass der Autor die Dinge doch oft aus einem gewissen räumlichen oder zeitlichen Abstand heraus erzählt. Und gewiss gibt es da ganz verschiedene Erzählhaltungen, die immer irgendwie damit auch spielen, mit dieser Distanz des Erzählers zu dem Gegenstand des Erzählten. Dann muss man natürlich sagen, dass im Roman eine untergegangene Welt auch porträtiert wird, dass durch den Nationalsozialismus und die Shoah eben vernichtete jüdische Leben in Deutschland oder im speziellen Fall in der DDR in Leipzig, nämlich zu der Zeit, als es veröffentlicht wurde, war das ja so. Und das Buch wurde natürlich in Israel geschrieben, in den frühen 60er Jahren, zu einer Zeit, in der auch die israelische Gesellschaft in ihrem Verhältnis zu Deutschland gespalten war. Agnons Verhältnis zu Deutschland war zumindest ein anderes als das vieler ehemals auch deutscher und nun eben israelischer Juden. Abwesend ist natürlich genauso sehr die untergegangene galizische jüdische Welt, die in zum Beispiel Agnons Roman Nur wie ein Gast zur Nacht beschrieben wird. Das spielt aber dann auch schon zu sowjetischen Zeiten, nämlich in den frühen 30er Jahren, wo ja in der Ukraine es auch eine sehr schwierige Zeit war, auf jeden Fall für die jüdischen Minderheiten dort in der Umgebung von Lemberg. Also, dass der Untergang dieser jüdischen Heimat war da zumindest auch schon absehbar. Vielleicht kann man in dem Humor der Erzählungen Agnons auch einen gewissen utopischen Gehalt sehen, nämlich den Glauben an eine noch nicht materialisierte Wirklichkeit, die eben in den mystischen Texten schlummert und oder sich überhaupt in dieser Vorliebe des Erzählers oder auch Agnons selber zu quasi diesen immateriellen Werten, nämlich eben den immateriellen Dingen, die in den Büchern drin schlummern, ausdrückt. Und natürlich kann man darin auch eine Kritik am Bestehenden sehen, wie sie zum Beispiel Adorno oder und Horkheimer es in der Dialektik der Aufklärung in einer kurzen Anmerkung zur Theorie der Gespenster formuliert haben. Ich zitiere mal kurz: Der häufig dem Emigranten zunächst erteilte wohlmeinend drohende Rat, alles Gewesene zu vergessen, weil es ja doch nicht transferiert werden könne und unter Abschreibung seiner Vorzeit ohne weitere Umstände ein neues Leben zu beginnen, möchte dem als gespenstisch empfundenen Eindringling nur mit einem Gewaltspruch antun, was man längst sich selber anzutun gelernt hat. Man verdrängt die Geschichte bei sich und anderen aus Angst, dass sie einen an den Zerfall der eigenen Existenz gemahnen könne, der selber weitgehend im Verdrängen der Geschichte besteht. Empfehlen kann ich jedenfalls auch die Lektüre der anderen Romane von Samuel Joseph Agnon, insbesondere der Roman Shira, der dann wieder in Palästina in den 30er Jahren spielt, hat mir auch sehr gefallen. Also der reflektiert eigentlich auch wieder dieses Thema der Konflikte zwischen Tradition und Moderne. Und natürlich kann ich eigentlich auch so empfehlen, diesen Roman Nur wie ein Gast zur Nacht, der damals 1966 eben den Nobelpreis bekommen hatte für Literatur. Aber genauso empfehlen kann man natürlich auch Gestern, Vorgestern. Das ist ein Roman, der in der Nachkriegszeit veröffentlicht wurde und ebenfalls in der Frühgeschichte der jüdischen Neubesiedlung Palästinas spielt so ein bisschen und auch eine ja sehr verschieden, also eine sehr zweifelnde Haltung gegenüber der Möglichkeit, den Möglichkeiten dieser Besiedlung anschlägt. Ja, jetzt bin ich aber leider auch schon wieder am Ende dieser kleinen Buchvorstellung angelangt. Herr Lublins Laden von Samuel Agnon ist leider nach wie vor nicht im Buchhandel erhältlich. Es ist damals in den 90er Jahren im Samuel Fischer Verlag erschienen. Man kann aber die Ausgabe, wie gesagt, die im Fischer Verlag 1993 erschienen ist, noch ganz gut antiquarisch im Internet bestellen oder kaufen oder auch eben in den Leipziger Bibliotheken bekommen, unter anderem auch in dem Simon Dubnow Institut, wo auch einige ganz interessante Texte und auch sekundärwissenschaftliche Texte über Samuel Agnon einzusehen sind. Ebenfalls interessant ist vielleicht der Roman Bis hierher, den kann man auf jeden Fall in englischer Sprache, da auch im Simon Dubnow Institut lesen. Der wurde nämlich ins Deutsche bis jetzt noch gar nicht übersetzt, was vielleicht auch noch sowas ist, was mal geschehen könnte. Der ist nämlich ebenfalls in Berlin und Leipzig in der ungefähr selben Zeit angesiedelt wie Herr Lublins Laden, aber ja scheinbar noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ja, und wie gesagt, ich kann diese englische Übersetzung euch ans Herz legen. Dann verabschiede ich mich erstmal aus dieser Sendung mit noch weiterer Musik. Ja, ihr hört immer noch die Sendung Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau und gerade eben habt ihr noch ein Lied von Godspeed You Black Emperor aus Kanada gehört. Es geht immer noch um das Buch Herr Dublins Laden von Samuel Agnon, das wie gesagt in den 90er Jahren erst auf Deutsch veröffentlicht worden ist und als Sekundärliteratur zu diesem Roman kann ich noch ein weiteres Buch ganz euch ans Herz legen, nämlich, das habe ich aus der Uni-Bibliothek ausgeliehen, Bausteine einer jüdischen Geschichte der Universität Leipzig, herausgegeben vom Simon Dubnow-Institut in Leipzig. Und darin befindet sich nämlich ebenfalls ein recht interessanter Text über Agnon als Autor der Moderne und der aber trotzdem darum bemüht war, die Tradition, sich den Texten der Tradition auch irgendwie zu widmen. Das ist ein Beitrag von Jakob Ariel in diesem Band, Baustein einer jüdischen Geschichte der Universität Leipzig. Und wir machen jetzt aber erst nochmal kurz mit Musik weiter, nämlich mit den Bats.